Chrissy Madende. Der Podcast.
So, erstmal herzlich willkommen zum Podcast Fiese Matende.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wir haben mal geplant, ungefähr eine Stunde lang zu retten. Ich habe so das Gefühl, das könnte ein bisschen länger werden wie eine Stunde.
Also bei dem Gast sowieso, Christoph.
Ja, verrat noch nicht so viel. Vielleicht kommen die Leute ja durch die Anmoderation jetzt. Man hat schon seine Stimme ganz kurz gehört. Vielleicht ist es schon manche Leute dann genug, um das herauszufinden. Aber er ist 1973 in Ludwigshafen geboren. Er ist Sänger, Liedermacher und Autor. Und vermutlich weiß er das gar nicht. Er ist dran schuld, dass wir unsere Liebe zur Mundartmusik überhaupt erstmal gefunden haben und dass es so weit gekommen ist, dass wir uns überhaupt getraut haben, in Mundartmusik zu machen. Mit der Formation Bund aus Speyer sind wir lokal musikalisch aufgewachsen. Er war deren Sänger und Komponist der Songs und dann auch außerhalb von der Pfalz Erfolge gefeiert. Heutzutage beschreitet er eher hochdeutsche Pfade. Herzlich willkommen in unserem Zelt, Ulrich Zefus.
Vielen Dank für die Einladung. Und jetzt muss ich ja direkt kräunen, ihr Bube. Das ist ja so Herz. Das geht mir direkt ans Herz, was ihr gesagt habt.
Ja, ja, aber es ist wirklich so. Also es ist wirklich so. Aber wir kommen noch, bestimmt noch dazu. Aber eins von meinen ersten Konzerten, ich war ja ziemlich jung, als du angefangen hast, Musik zu machen. Ja. Wann waren das eigentlich, Christoph? Und
Wann du,
wie alt, du jung warst.
Wo du jung warst.
Wo ich jung war.
Also als du dich jung fühlt hast, das muss eine ganze Weile her sein, würde ich sagen.
Da hab ich noch nicht so alt ausgesehen, ich weiß.
Das ist richtig. Naja, das ist wäre so die Frage, wann das losgegangen ist, ob quasi mit der Gründung von der Band Bund 1990, ob das so deine erste musikalische Gehversuche waren. Da kommen wir vielleicht gleich dazu, aber vielleicht eine Frage vorher, die ich von meiner Mama noch stellen soll.
Okay.
Und zwar Sänger, Liedermacher und Autor. Hast du einen anständigen Beruf gelernt eigentlich?
Eigentlich nicht. Also ich mache zwar noch was anderes, aber das war nur so eine Art, Selbsthilfe, um da die Lücke zu füllen zwischen den anderen Tätigkeiten. Ne? Also schreibe konnte ich ja. Das war einfach, und wenn ich halt nicht mit Bands unterwegs war oder mit meiner Band dann, mit Bund damals, dann habe ich halt die Zeit benutzt, um zu schreiben für andere. So, ne? So Pressearbeit, so journalistisches Zeug und so weiter. Und damit so ein bisschen meine Kröten zu verdienen für die Miete und fürs Telefon und die Babywindeln und so.
Christoph, ich wollte schon immer Liedermacher werden.
Du wolltest schon immer Liedermacher werden?
Ja, das also ist das Erste, was ich höre. Tatsächlich stelle ich mir das so vor, man steht morgens auf, trinkt einen Kaffee, erste Mal, liest die Zeitung, natürlich ihr Reibhals.
Ja, tatsächlich, ja.
Echt?
Ja, ja, klar.
Genau so. Jetzt gucken wir mal, ob sich das deckt.
Und dann setze ich mich an meinen Schreibtisch oder in der Gatte.
Du hast natürlich einen Gatte.
Ich habe natürlich einen Gatte.
Als Liedermacher.
So setze ich mich dann in das Sizzle. Aha. Und dann fange ich an, irgendeinen Quatsch zu schreiben, was mir gerade durch den Kopf geht natürlich. Und irgendwann ruft die Frau und sagt, es gibt Essen.
Okay.
Der Scholle steht natürlich schon da, noch ein Kaffee. Mhm. Und dann Ende vom Tag habe ich drei Songs geschrieben. So stelle ich mir einen Liedermacher-Tag vor.
Ja, so ähnlich. Also so ein Liedermacher-Tag. Es fängt tatsächlich so, also morgens Zeitung lese, so Stunden. Ne? Ich lese ja nicht nur die Reibhals, weil die brauchst keine Stunden. Ne? Das ist klar. Das ist mir in so 12 Minuten durch. Und aber das ist sehr wichtig. So Stunden, Kaffee, Zeitung, keine Gespräche. So, meine Frau liest dann auch Zeitung. Mhm. Und dann ist es oft so, dass ich wirklich auch direkt erstmal was schreibe. Tatsächlich, ich setze mir einen Schreibtisch, aber an den Schreibtisch. Mhm. Gar das ist eine ganze Schnorke und so weiter, die lenkt mich dann ab. Und das kann ich nicht haben, wenn es auf der Haut so krabbelt. Und deswegen schreibe ich eher in meinem Arbeitszimmer und wo auch dann eine Gitarre rumstehen sozusagen. Und bastel an irgendwas. Ich übe Gitarre, spiele ein paar Songs durch, weil ich gemerkt habe, wenn ich das nicht mache, dann vergesse ich die mit der Zeit. Ja, das ist immer so, man muss immer so ein bisschen putzen, einfach so wie Staubwische. So.
Schreibst du eigentlich zuerst die Lieder Also schreibst du erst die Musik oder schreibst du erst den Text? Wie machst du denn das?
Also in der Regel schreibe ich zuerst den Text, eigentlich schon immer. Ne? Deswegen ist auch so mit Autoren, Liedermacher, ist alles sehr nah beieinander. Das ist, die Frage ist nur, singe ich es oder drucke ich es zwischen zwei Buchdeckel sozusagen. Ne? Aber bin eher ein singender Autor. So, ne? Die Italiener haben das, die sagen nicht Liedermacher, die sagen Cantautore, also singender Autor. Mhm. Und das ist eigentlich ziemlich genau. Ne? Ich habe auch einen Freund, mit dem ich gerade viel schaffe, und der sagt dann, ja, die Engländer machen es oft umgekehrt, was aber daran liegt, dass die englische Sprache halt viel mehr Einsilbenworte hat und es viel einfacher ist, in Englisch fertige Melodie zu betexten, während es im Deutschen viel härter ist, weil es halt viel mehr längere Worte gibt. Und dass es dann passt, das ist ein ganz schönes Gefrickel.
Ganz kurz, hockst du dich dann hier und hast schon eine Vorfeldidee, wo du irgendeine Bischel schreibst oder sammelst du die Idee oder ist das wirklich tagesaktuell? Also du hockst dich her und hast irgendein Thema im Kopf.
Also es ist tatsächlich so, dass ich immer sammel. Das heißt, ich habe immer sowohl so kleine Büchelchen dabei, als auch größere Büchelchen dabei, als auch irgendwelche, mittlerweile gibt es sensationelle Apps für Songwriter. Das benutze ich und das heißt, ich habe wirklich Sammlungen von Ideen. Ich habe Sammlungen von Texten, von halbfertigen Songs oder von Texten, die nie vertont wurden, wo ich so, ne? Und also ein Haufe Kram. Also ich habe mir immer im Prinzip, Baustelle, mehrere Dutzend Songbaustelle, so sage ich es mal, ne? Und manchmal schreibt man halt irgendwas auf und weiß noch selber gar nicht, was es eigentlich heißt. Und man weiß nur, dass irgendwas im Busch. Ne? Und dann schreibst du es auf. Und möglicherweise braucht es dann 5 Jahre oder 10 oder 20. Ne? Ich habe also von den Büchelchen so Oktavhefte da, so Vokabelhefte, so kleine. Ja. Von denen habe ich so ungefähr 100 Stück.
Nicht wahr.
Vollgeschrieben.
Die Schublade ist voll.
Also letzte 30 Jahre. Und ich garantiert ist in jedem von den Heftelchen sind bestimmt 20, 30 Ideen, die nicht in jetzt fertige Songs gemündet sind, sondern einfach die irgendwo drin stecken als Idee. Und es ist halt einfach so, dass man später mit einer anderen Situation im Leben, mit einer anderen Lebenserfahrung nochmal auf das gleiche Ding drauf guckt und dann das in einem völlig anderen Licht sieht und denkst, das habe ich damals so geahnt, aber nicht gewusst. Und jetzt sehe ich das irgendwie in so, ne, es gibt wirklich...
Jetzt grabe ich es aus, jetzt macht es Sinn. Jetzt hole ich es vor, jetzt macht es Sinn.
Ja, ganz genau. Ne? Und es ist halt auch einfach so, natürlich, man hat so eine Routine und so weiter und kennt sich selbst, wie man so funktioniert. Und gleichzeitig ist es so, dass ich halt heute halt viel strategischer an das Ding drauf gehe, weil im Augenblick schreibe ich gerade eine neue Platte halt und ich weiß ganz genau, in 6 Wochen müssen die Songs fertig sein.
Mhm. So, ne? Das heißt, du kennst es auch, dass man unter Druck, unter Umständen ein bisschen arbeitet oder noch anders fokussierter dann vorgehen muss.
Das ist auf jeden Fall so. Ich meine, das ist natürlich ist es auch ein Stressfaktor, aber wenn du halt weißt, dass zum bestimmten Zeitpunkt muss ich das Ding abgeben, dann strukturiert es sozusagen deinen Alltag. Du weißt, es ist ein 3 Monat oder ein 5 Monat und das leuchtet dann sozusagen nach vorne. Du weißt ganz genau, okay, in 6 Wochen ist das, in 10 Wochen ist das und in 12 Wochen ist das. Und dann stellst du dich darauf ein, dass das auch wirklich mobilisierst, so ein bisschen deine Kräfte. Und ich war jetzt gerade ein bisschen mit meiner Familie in Urlaub und da war es halt einfach so, die erste Woche, da wusste ich, okay, ich schreibe es Lieder und da habe ich einfach jeden Tag ein Lied geschrieben halt. Ne? Mhm. Also geht 3. Ne? 3 wäre, ist echt eine Nummer.
Du hast aber Urlaub gehabt.
Ja, stimmt. Stimmt, du hast recht.
Verstehst du den Beruf tatsächlich als Berufung und ist Songwriter geht eigentlich nicht in Urlaub?
Nee, so, der geht nicht in Urlaub. Das ist halt ein unkündbarer Dauerauftrag. Das ist einfach so, wenn du schreibst, dann schreibst du immer. Das bedeutet, du schreibst immer an dem neuen Song und es geht immer darum, dass du in irgendeiner Art und Weise einen weiteren Schritt machst und du machst nicht einfach das Gleiche nochmal, ne? Sondern es geht immer einen Schritt weiter, wo du sagst, okay, jetzt ich versuche es noch besser auszudrücken oder sowas. Das geht immer um, das Schreiben ist immer so Selbstüberwindung. Und das heißt, du schreibst nie jetzt 17 Geschichten über 17 Personen und die sind 17 Mal gleich, sondern du schreibst eine Geschichte und dann, wenn du die nächste schreibst, schreibst eine, die einfach anders aufgebaut ist oder das irgendwie anders dreht oder anders macht und so weiter. Und du versuchst natürlich immer besser zu werden, das ist ja auch klar. Ne? Mhm. Das ist ja so, weil das auch den Kick bringt. Ne? Das heißt, das macht einfach glücklich. Und für mich ist ein guter Tag, ist, wenn ich so einen Text fertig geschrieben habe, einfach. Und wer ist jetzt sitzt da, jetzt stimmt da in sich und es ist irgendwie fertig und es ist kein Wort zu viel, es ist kein Wort zu wenig und es ist klar, was es heißen soll und so weiter, dann senkt sich da sowas in mir und dann habe ich Lust auf eine Scholle.
Siehst du? Dann trink doch mal einen Schluck.
Ja, Christoph, gut. So geht mir es immer, wenn ich einen Text von dir kriege.
Wie geht dir es dann, dass du gerne einen Schluck Scholle trinkst?
Dann trinke ich gerne eine Scholle, lese den Text und denke, geil.
Hast wieder gut gemacht.
Ja, wieder gut gemacht. Ja, genau, so geht mir's auch. Uli, Prost.
Prost.
Prost. Prost.
Servus.
Vielleicht mal zwischendrin eine Idee, wenn jetzt Leute, die den Podcast hier hören, dann können die vielleicht was mit deinem Namen anfangen, aber die wissen gar nicht so sehr, was macht er eigentlich und was redet er da jetzt gerade. Mhm. Wir haben eine kleine Spotify-Playliste gemacht, wo Lieder von dir zu finden sind. Der Link zu der Liste ist unten in den Shownotes und da kann man sich jetzt vielleicht auch mal während mir einer trinke, kann man sich eine kleine Pause machen und kann sich vielleicht ein, zwei Lieder von dir mal anhören, um zu wissen, was hast du in deinem Urlaub jetzt eigentlich dazu Papier gebracht?
Was macht der Typ eigentlich?
Was macht der Typ eigentlich für Musik? Zurück vielleicht zu deine Ursprünge. Wir haben mal ein bisschen im Internet geguckt, was Bunt eigentlich so beschrieben worden ist. Damals die Band, und das war akustisch geprägter Singer-Songwriter-Folk mit hauptsächlich eigenen Songs. Wir haben uns gedacht, das ist nicht wirklich was Anfang der 90er Jahre super in war.
Also, das war 90, gell?
Also,
die Gründung.
Also das Ding ist halt das, ich weiß, was jetzt heutzutage, was meine Tochter, die ist 14, die junge Tochter, was die hört. Und das ist tatsächlich jetzt was in ist, ne? Songwriting, Songwriter-Sache. Aber 90er, was war das für ein Ding?
Also sowas völlig, völlig von einem anderen Stern. Es war einfach 1990, das kann man sich halt nicht vorstellen, lief in SDR3 oder SWF3. So, was es vor der Senderfusion von Baden-Württemberg Rheinland-Pfalz hieß. In SWF3 liefen genau hauptsächlich zwei Stilrichtungen Musik. Das eine war Metal und das andere war Techno.
Richtig.
Metal und Techno.
Vergesse DJ Bobo nicht.
Und DJ Bobbe. Bobo. 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 Wie soll ich denn sagen? Das ist auf die Idee zu kommen, sowas zu machen, das kann man nur, wenn das alles überhaupt nicht interessiert. Und so war es auch ein bisschen. Ich meine, ich hatte vorher so Schülerband mit ein paar Freunden, das war meine erste Band. Und wir haben da also gecovert und so weiter und haben auch ein paar eigene Songs gehabt, auf Englisch natürlich, logisch. Und damit man nicht merkt, dass das irgendwie peinlich ist oder so. Ne? Das ist ja immer das Spiel von, ich möchte was sagen, mich bewegt was, aber eigentlich möchte ich es nicht zeigen. Ne? Ich habe immer Angst davor, mich zu entblößen auf der Bühne. Und deswegen nehme ich dann Englisch, dann bin ich auf der sicheren Seite. Und habe dann so eine Art Singvorwand. Aber mache mich nicht so arg nackig. So.
Das war zu der Zeit bei dir so?
Am Anfang natürlich mit 15, 14. Ich habe mit 14 angefangen zu schreiben, ungefähr so ganz klassisch. Und ich habe dann wirklich, als ich 18 war, habe ich mal 200 erste Songs feierlich im Garten verbrennt.
Nicht wahr?
Echt?
200?
Ja. Also so englische
Was wären
Versuche.
Das jetzt für Schätze?
Ach Quatsch, das war einfach Schrott. So ein entsetzlicher Schrott. Und ich glaube, ich habe der
Menschheit
eine große Qualle getan.
Naja. Ich sag dir was, ich habe Kassette daheim. Ich war ungefähr so alt wie du. Wir haben mit 13, 12, 13, 14 angefangen, Musik zu machen. Und ich habe die Kassette noch. Mhm. Aber ich traue mich nicht sagen.
Das ist vielleicht
das ist schrecklich.
Ja, es ist na, wie auch immer. Jedenfalls habe ich dann mit ungefähr 17, ne, habe ich gemerkt, dass es diese Ausdrucksweise, dass es mir nicht reicht, sondern dass es so Dinge gibt, die ich so nicht ausdrücken kann. Und ich bin halt ich bin ja aus Iglim und mein Baba war halt ein Bauer und meine Mutter war Frisees und der Helm haben wir genauso gebabbelt, wie ich jetzt babbel halt. Ne? Ja, und das heißt, das war mein Mutterspruch. Und so die der unmittelbarste Ausdruck oder die unmittelbarste, direkteste Art und Weise, wie ich mich überhaupt ausdrücken konnte. Und deswegen war das irgendwie auch so intuitiv wie Wahl bei dem Wunsch, etwas auszudrücken, was mich halt wirklich echt bewegt und was wichtig ist, dessen Mundart zu machen, halt den Pelzig zu machen dann. Ne? Und dann habe ich auch gefangen, einfach so, das hat damals einfach Kessau gemacht, halt Mundart zu machen. Wir hatten ja damals am Anfang auch gar keinen Schlagzeuger. Ne? Das heißt, wir hatten wirklich akustisch, ich meine, das 90, hast du gesagt, ne? Da haben wir auch gefangen so darum. Die Unplugged-Platt vom Clapton, MTV Unplugged von Eric Clapton, kam 92 raus.
Layla.
Genau. Und das war der Beginn der Rückkehr der akustischen Gitarre in die Popmusik.
Ja.
Vorher hat es nicht gegeben. Da war noch fetter 80er. Da war noch Keyboard, Plastik-Sound, plus mit so Umhänge-Keyboards. Und so. Wie Schulterpolster und so. Mhm. Und da war nichts mit akustischer Gitarre. Mhm. Das gab es einfach nicht. Und das heißt, wir waren also mit akustischen Instrumenten in pfälzischer Mundart ohne Schlagzeug, so Lieder irgendwie. Das war einfach, das war halt völlig bizarr. Und ich weiß noch, wir sind damals halt immer öfter aufgedreht bei irgendwelche sensationellen Rockwettbewerbe gegen 4 Heavy-Metal-Bands aus der Westpals, so, und mir halt, ne. Ich erinnere mich noch gut an einen Gig in der Kammgarten, Kaiserslautern. Wirklich so 4 Bands in Schwarz und Leder und alles und die ne, losgelegt haben und und dann mir zwischendrin
ich steh mal auf dich.
Und zwar so einfach für einen völlig andere Planet. Das war nicht einfach eine andere Welt, das war einfach ein anderer Planet. So, ne?
Aber sag mal, war das euch schon klar als Band, dass ihr in die Richtung gehen wollt oder hat sich das irgendwie entwickelt? Aus der Probe raus. Wie seid ihr zusammengekommen?
Bunt war im Prinzip ist eine Weiterentwicklung aus einer Schulband vom Purmann-Gymnasium. So. Oh. Wir waren eigentlich, wir gründeten uns noch ein bisschen vorher schon als die Band mit dem sensationellen Namen Les Canapés. Also man kann das bestimmt nach Französisch korrekt aussprechen. Les Canapés. Und wir probten im Musikraum im sogenannten Neubau im 6. Stock oder im 5. Stock da oben irgendwo. Und waren alle mehr oder weniger Leute aus dem Purmann. Christopher Schröck, ne, der Ingo Feisthammel. Und so fing das halt alles an. Und da haben wir damals am Anfang immer noch so irgendwie aber so mehr so Cat Stevens gecovert und so weiter. Und das ist natürlich inhaltlich ist wieder relativ nah dran. Also akustische Singer-Songwriter-Mucke.
Musikalisch war das schon die Richtung oder war das schon euer Ding, was ja, ihr machen wolltet.
Okay. Genau, das ist auch so ein bisschen die Musik, wie ich so aufgewachsen bin. So Platteschrank von meinem Vater einfach so, ne, von meiner Eltern. Von so amerikanische Singer-Songwriter, John Denver und so. Ne. Mhm. Auch ein bisschen Reinhard May, aber auch ein bisschen, keine Ahnung, irgendwelches andere Zeug. So Lee Patterson-Singers.
Und du hast du das dann vorgegeben, dass das auf Pelzig ist? Oder wie
ja, gut, ich habe einfach die Lieder geschrieben und die waren halt dann irgendwie auf Pelzig dann irgendwann mal. Ich weiß so. Es war schon so Wahl, irgendwie so ein Moment, aber jetzt nicht, dass ich gedacht habe, oh, was könnte ich tun, was noch nie jemand getan hat. Sondern es war einfach so, wie es halt so rauskommt. So kam es halt raus. So
kam es raus.
Ne? Mhm. Und, aber es war tatsächlich so, dass ich natürlich derjenige war, der die Lieder geschrieben hat und so und das Zeug mitgebracht hat. Und dann war das halt einfach so. Ne? Und dadurch halt.
Da haben wir alle keine Wahl gehabt.
Ja, den hat mitgespielt. Aber das ist ja, meine Erfahrung ist ja, eine Band gründet man, indem man einfach sagt, hey, ihr drei Musiker, also ich laufe jetzt da entlang, wenn er Lust haben, kommt gerade mit. Ja. In der Regel dappen die hinterher, freuen sich dann, dass jemand voll rausdappt.
Also ich muss ganz ehrlich mal sagen, Ich sitze jetzt zwischen euch, das kann der geneigte Zuhörer ja nicht
erahnen. Christoph, ich sehe Parallele.
Darf ich das mal kurz ausführen? Also folgendes, ihr beide habt angefangen, eine Band zu machen. Bei dir war es eine Schülerband, bei dir war es schon ein bisschen später, erst, aber ihr habt angefangen, Musik zu machen, ihr wolltet Musik machen, ihr habt beide total bescheuerte Bandnamen gehabt. Le Canapé und The Wilderness Girls auf der anderen Seite. Und habt gemerkt, irgendwie klappt das nicht. Gut, bei dir, Uli, ist es aus dem Bauch rausgekommen. Ja, du hast gesagt, nee, okay, so würde ich gern singen. Bei Monchi war es so, er konnte kein Englisch. Dann haben sie es auf Hochdeutsch versucht, er konnte kein Hochdeutsch. Dann blieb nichts anderes übrig wie pelzig. Das ist so ein bisschen der Unterschied, aber ansonsten sehe ich absolute Parallele zwischen eurem musikalischen Werdegang, wie ihr zu Pelzer Mundart gekommen seid.
Aber der Uli hat was Richtiges gesagt. Die Pelzer Spruch, die kommt aus dem Herzen. Aus dem Bauch und aus dem Herzen auch. Also so wie man aufgewachsen ist, so sollte man Sachen weitergeben.
Mhm. Wenn man Lieder schreibt, das lebt auch davon, was du erlebt hast und so weiter, und von Erinnerungen und so weiter und von irgendwelchen Erlebnissen, die stark sind und die einfach Eindruck hinterlassen haben. Und es ist einfach so, natürlich. In meiner Kindheit fand statt in Mundart, in Pelzisch. Und das heißt, dass die ganze Gelegenheit und die ganze Bilder und so weiter sehr stark verknüpft sind, auch mit der Spruch. Ne? Und das hängt einfach sozusagen zusammen, erstmal. Insofern hast du ganz recht. Dazu kommt aber noch was anderes. Pelzisch ist halt unfassbar melodiös. Das heißt, es besteht einfach zu 8 Drittel aus Vokale, sag ich es mal. Ne? Ein Teil von einem Song von Bund damals, Kumun sei moi sun. Das ist einfach sensationell. Ne? Mhm. Das kann man auch einfach super singen. Das ist einfach so, ne?
Das ist richtig.
Ich habe komm und sei meine Sonne.
Na, das ist Rammstein.
Das ist Rammstein. Das gibt so was noch so Nazi-Scheiße irgendwie mit irgendwie so
Maschinengewehr.
Sonne.
Ja. Was ich tatsächlich immer gesagt kriege von den Leuten.
Dass du nicht so oft tatsächlich sagen sollst.
Dass ich nicht so oft tatsächlich
sage. Das sagen die Leute immer.
Genau. Ja. Und, pass auf, dass du wirklich, wenn du Mundart babbelst, dass die Leute das auch. Es ist echt, einfach echter.
Es ist authentisch.
Es ist authentisch, es ist echter und die Leute nehmen dir auch ab, was du singst. Also ich habe das damals ja auch abgenommen. Christoph hat mir damals auch gezeigt, da gibt es eine Band in Speyer, die singen pelzig. Geht doch mal mit. Und mein erstes Konzert, wo ich da dann bei euch war, ich gedacht, ach geil, das gibt's nicht. Und du nimmst es wirklich ab. Das war überhaupt nicht meine Musikrichtung. Mhm. Ja, also ich war eher so DJ Bobo-mäßig in den 90er Jahren und Metallica natürlich.
Naja.
Ja, also ich habe beides gehört, Dancefloor und Metal. Und da habe ich auch gedacht, wow, das ist der babbelt so wie ich.
Ich verbinde Bund ganz arg mit meiner ersten Autofahrt. Ich habe in dem Jahr, wo die erste Bund-Platt rausgekommen ist, habe ich Führerschein gemacht. Und,
93?
93, ja. Hab so ein alte 2CV gehabt, der Ente, und es war arschkalt drin. Und ich verbinde diese Zeit immer mit so Lieder wie Schlossgardetram oder sowas und im Auto erstmal alles freikratzen müsse und dann durch Speyer fahre. So. Ich muss aber sagen, dass es mir auch am Anfang nicht leicht gefallen ist, mir selber oder andere Leute gegenüber zuzugeben, dass ich die Musik richtig gut finde. Nicht wegen der Musik, aber tatsächlich wegen dem Gesang im Dialekt, weil das so fremd war. Mhm. Also mich hat das total angesprochen.
Ja, aber es war wirklich auch einfach so ein Fremd, wirklich für viele totale Fremdkörper. Und ich meine, es war kurz nach der Wende, da sind alle nach Berlin gerannt und die konnten einfach, egal aus welchem Loch sie kamen, gar nicht hauptstädtisch genug sein.
Mhm. Ja.
Und in der Zeit pelzig zu singen, ist einfach so völlig.
Was haben da Bandmitglieder dazu gesagt? Haben die dich mal versucht, irgendwie
umzustimmen?
Umzustimmen und gesagt, hey, babbel mal.
Der Christopher war auch pelzig gebabbelt und so weiter. Und die andere, das war. Und ich meine, es hat ja funktioniert. Ne? Ich meine, so am Anfang, das war. Weil wir halt so honest waren, das war halt immer die Frage. Als Band, es gab damals so viele Bands, also viel mehr als es heute gibt. Ne? Mhm. Ist ja ganz klar. Wenn du die einzige Band bist, die das macht, bist du einfach LAFDWIS. nicht irgendwie ein Baum im Wald oder sowas. Ne? Mhm. Das war immer das Problem von den Metal-Bands dann mit den Kammgarn. Waren halt 4 Metal-Bands und 11 völlig Anarchie. Jetzt Rotmoor, wer dann den Wettbewerb gewonnen hat. Mhm. Nicht eine von den Metal-Bands. Ja. Das war einfach nur die halt völlig anders war.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass das, was du gerade gesagt hast, Monchi, dass das eine große Rolle spielt und dass diese Authentizität, die man ausstrahlt, wenn man wirklich das aus dem tiefsten Herzen auch vorträgt und singt und das halt dadurch unterstreicht, dass man es in der Muttersprache halt auch singt, dass das bei den Leuten was bewegt. Ich habe das schon das Gefühl, dass das eine große Rolle auch spielt, dass man natürlich erstmal auffällt, weil man was ganz anderes macht, aber dass die Leute dann auch nicht sagen, ah, guck mal, da hat sich einer aber jetzt eine Pappnase angeklebt. Ne? Ja, das ist es so abartig, denn der will dir nur auffallen, sondern dass man gleich gesagt hat, nee, das glaube ich dem, was der singt.
Ja, natürlich ist es so, dass es dass für mich dann der Dialekt auch Möglichkeit war, so katalytisch, sage ich mal, zu was durchzudringen, was ich vorher nicht geschafft habe. Nämlich das wirklich das zu sagen, was ich wirklich sagen wollte. Ja, das war mir halt in meinem Schülerenglisch natürlich nicht möglich. Mhm. Und also ich glaube, dass es halt beide, dass es zum einen natürlich die Sprache ist, dass es halt was völlig anderes war, dass es besonders ist, auch Auffall ist und so weiter. Ne? Aber dass es natürlich auch ein Mittel war, um zu einem Punkt zu kommen, zu dem ich anders nicht kommen wäre. Ne? Und wo ich dann durch den Dialekt gelernt habe, das so zu benennen und rauszufinden, ich kann auf die Art und Weise etwas sagen, was mich wirklich bewegt und was wirklich so brennt. Wo ich sage, es ist wichtig, das zu machen. Und ich habe einfach gelernt, ich kann sagen, was mir wirklich was auf der Seele brennt, auf den Nägel brennt und so weiter. Und dann war dann natürlich der nächste Schritt, das dann auch beispielsweise in Hochdeutsch zu machen, sag ich jetzt mal. Ne? Dass ich auch in Hochdeutsch in der Lage war, dann über was zu schreiben, das rauszuarbeiten, weil das einfach Arbeit ist der Selbstentblößung, auch in so ein bisschen der Wahrhaftigkeit, ein Moment der Wahrhaftigkeit, dass man sagt, okay, was ist es eigentlich wirklich? Mhm. Was? Ne? Weil die Leute gehen einfach, die gehen zum Konzert und gucken auf die Bühne, aber eigentlich gucken sie durch deine Lieder in sich selbst neu. Und was sie suchen, ist nicht, dass du etwas, was du erlebt hast, sondern dass sie in dem, was du da von dir gibst, ihr eigenes Leben sehen. Genau so ist es. Genau so ist es. Ne?
Fühlen sich bestätigt
oder erfahren etwas über sich selbst, was sie einfach sagen, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Irgendwie. Das heißt, man stellt einfach eine neue Verbindung her zwischen verschiedenen Bereichen, wo sie sagen, so geht's mal. Das hat einen Zusammenhang irgendwie. Mhm. Und das macht halt Musik oder machen Lieder. Das kann auch ein Bild machen, das ist einfach Kunst sozusagen. Das stellt Verbindungen her. Und man merkt, genau so ist das Leben irgendwie.
Das heißt, du hast den Weg auch gefunden, dich auszudrücken über die Muttersprache. Das haben wir nämlich vorhin, habe ich da nicht dran gedacht. Das war ja Anfang der 90er nicht nur unding Folkmusik zu machen und das auch noch in Pfälzisch zu machen, sondern überhaupt in Deutsch zu singen. Man hat schon
das immer, auch noch dazu.
Ne? Man hat das noch dazu. Man hat ja Leute gehabt wie Grönemeyer oder so, die das gemacht haben, die den Lade richtig geknackt haben. Und das war genau in der Zeit, wo ich quasi musikalisch auch mit aufgewachsen bin. Das waren dann Bands wie Fantastische Vier und sowas, genau. Ne, wo es dann einfach im Hip-Hop populär wurde.
Das war so 94. Oder sowas, wo die so richtig durchgestartet sind. Ja. Genau.
Und das war die Zeit, wo ich wirklich für mich selber auch gedacht habe, Mensch, ey, das ist fremd, aber ist das genau die Art, wir müssen uns eigentlich gar nicht hinterm Englischen immer verstecken und schämen. Ja? Ja. Und wir müssen uns auch nicht zurückhalten lassen von Zweifeln, wenn man das im Pelzer Mundart machen will, weil das wirklich eine ganz tiefer auch noch berühren kann.
Ja. Absolut. Ja. Und das sage ich so, man gibt sich halt immer so Rechenschaft über die Welt und so weiter. Das heißt, es ist wahnsinnig wichtig, dass es einfach die Kunst gibt, die einfach den Leuten die Möglichkeit gibt, über ihre Situation noch zu denken in irgendeiner Weise oder das zu reflektieren, dass sie sagen, ja, genau so ist es oder nee, das ist honest oder so, sich da doch irgendwie zu reiben. Oder?
Uli, du hast vorhin gesagt, ihr habt den Preis abgeräumt. Wie oft ist denn das passiert?
Also es war so ein paar Mal in den 90er-Jahren, bis zwischen, wir haben das 91 gegründet, 90. Und dann waren wir 91 bis 93, waren wir in Berlin immer eingeladen zum Treffen um Musikszene, Bundeswettbewerb für liederschreibende Menschen gibt es immer noch. Ne? Mhm. Und,
die sind auf Eich aufmerksam Woche dann?
Ja, genau. Mhm. Gut, wir haben es beworben, soll ich mal sagen. Ne? Da hing so ein Plakat dann im Purmann und irgendein Mädel, das aufgepasst hat und noch gelasert, was an der Wand steht, und gesagt: Hey, Uli, guck mal, ist das nicht was für dich? Und ich
so, oh ja, ja, das Internet gab es immer nicht.
Könnte man machen. Könnte man machen. Mhm. Und das war auf gut Pelsisch game-changing, denn wir waren dann dreimal ausgewählt da. Mhm. Und beim dritten Mal haben sie gesagt: Hey, Uli, komm doch in die Jury.
Echt? Und dann habe ich schon gesagt, nee,
alle hopp, das mache ich nicht. Genau, und das war halt das war 93 und da war ich dann von 1994 bis letztes Jahr in der Jury vom Treffer der Musikszene.
Ah, du bist doch gar nicht mehr.
Nee, seit diesem Jahr bin ich doch nicht mehr. Mhm. Aber ich mache immer noch die Workshops für Liedermacher. Das heißt, ich fahre irgendwie jetzt im September wieder für eine Woche nach Berlin und unterrichte junge Menschen, die das so halbwegs professionell machen, im Liederschreibe.
So. Da hätte ich mal eine kleine Frage. Guck uns mal gerade an. Also wir sind jung, gut aussehend, ja, hübsch. Also das Einzige, was uns im Leben noch fehlt, wäre so ein Nummer 1 Hit.
Das ist kein Problem.
Du machst doch da Workshops. Könntest du nicht uns bitte helfen?
Natürlich, mache ich gern.
Es ist tatsächlich das Einzige, was wir noch brauchen, Nummer 1 Hit.
Ja. Kein Problem.
Und das Ganze auf Pilz.
Im SWF. Drei.
SF3.
Da brauchen wir noch Nummer 1 Hit. Nochmal ganz kurz zurück, weil mich das wirklich arg auch interessiert, weil ich genau, glaube ich, in der Zeit auch verstärkt mit euch als Band zu Tour gehabt habe. Ihr habt mit Aufbruch, habt ihr nicht nur musikalisch euch quasi auf eine gewisse Schiene gesetzt oder noch einen Schritt weiter gegangen, sondern auch optisch einfach. Ihr habt viel so im Stil von 20er Jahre auch mit Kostüme was gemacht gehabt und ihr habt auch immer davon gesprochen, von der Baden der neuen Pfalz. Mhm. Was ist da die alte Pfalz gewesen und was ist da die neue Pfalz und wie wolltet ihr das
rüberbringen? Das ist eigentlich eine ganz interessante Idee. Wir dachten es halt damals so, dass wir natürlich versuchen, etwas Aktuelles zu sagen, das heißt, wie es jetzt ist. Ja. Ne? Und eben nicht so irgendwelche alte Klischees aufzuwärmen oder sowas. Und da ging es nicht darum, dass alles gemütlich und schön ist und so, sondern es ging darum, in der Lieder Auskunft zu geben über das Leben, wie wir es jetzt empfinden, was uns bewegt und so weiter. Das war das Neue. Ne? Mhm. Und natürlich ist es aber trotzdem so, vom Ausspruch her, von dem Antritt her zu sagen, es ist eben nicht Popmusik eigentlich, im Sinne von, es ist ein Popprodukt für die fürs Radio oder sowas, sondern es ist so ein Selbstauftrag zu sagen, ich will mein Leben spiegeln in Musik in irgendeiner Weise, wo es eher um das so ästhetische Regeln gibt oder geht oder um eine ästhetische Qualität als eher um die Frage, wie viel Nummer 1 Platzierungen ich schaffe mit meinem sensationellen pelsischen Album.
Ja. Habt ihr das auch musikalisch gedacht? Also ich meine, man kennt wirklich Pfälzer Klassiker oder Pfälzer Musik, das ist ja, hat ja schon eine gewisse Tradition. Kurt Dehn zum Beispiel, ne, auf dem Wurstmarkt irgendwie Schubkärchen und was weiß ich was. Ja. War das auch eine gewisse Sache, dass man sagt, okay, das ist Pfälzer Musik früher gewesen, das ist so vielleicht die alte Pfalz und wir machen jetzt mal was Neues, oder?
Es ist tatsächlich so, dass ich das persönlich nie gehört habe. Ne? Mhm. Also ich war bis zum heutigen Tag noch nie auf dem Wurstmarkt.
Das kann sich ändern.
Das kann sich ändern, Monty.
Wir hätten einen Termin für dich.
Wir müssen da vielleicht mal so eine Art Fortbildungsvorstellung machen.
Exkursion.
Studienfahrt.
Studienreise. Ja.
Die fängt am montags morgens.
Genau.
Zum literarische Frühschoppe.
Voran.
Da gehen wir mal hin. Und hört auf dann mit dem Feuerwerk. Sehr gut. Mit dem ersten Feuerwerk.
Und das Schöne ist, dieses Jahr markieren wir beide Sachen musikalisch, oder?
Das dürfen wir machen.
Oh,
ja,
geil.
Ja. Kommst gerade von Montag bis Mittwoch. Kommst
mit dem Schadurlaub vorher.
Schadurlaub. Und ein paar Kopfweh-Tabletten mit.
Alles klar, die habe ich immer nicht dabei. Aber jedenfalls war das, was habe ich gerade erzählt eigentlich?
Über die Altpals, dass du das nicht gehört hast eigentlich,
ja, die Musik. Ja, sondern ich habe, wie gesagt, was ich gehört habe, war halt amerikanische Musik und Liedermacher und so weiter, Songwriter und eher Folknase, sage ich es mal, ne? Dazu hatte ich noch so ein bisschen leichter Einschlag in die Klassik, nicht, weil ich habe zwar später auch klassische Gesang studiert, bei der Winscher, oder so Unterricht gehabt jedenfalls, 10 Jahre lang. Aber das hört man nicht und ich gebe mir sehr viel Mühe, dass man es nicht hört. Aber,
ich will nicht mit Hausiere gehen.
Das will ich auch. Hausieren.
Ja. Nee, Quatsch. Käse. Aber es war so, tatsächlich habe ich versucht, auch wirklich zu komponieren, anders als Popmusik zu komponieren, sondern einfach so Texte auszukomponieren. Einmal so auch beim Bund ein paar Sachen aufgenommen, die würde ich halt niemals mehr auf Platt machen, sage ich jetzt mal. Aber es war interessant.
Ich glaube, dass das einer von der Hauptgründe auch war, warum ich nach anfänglicher Skepsis wegen dem Dialekt auch einfach, ne, so sehr dabei geblieben bin. Also eine Skepsis im Sinne von, boah, das ist ungewohnt, ne? Aber ich mag musikalische Herausforderungen. Ich finde, ich glaube, wenn ihr Ufter gemacht hättet, also jetzt eine Basement Monche, aber ne, Fein Rip in der Folk-Version, wo es gar nicht drauf ankommt, dass es komplex ist, sondern eher mal versucht, das möglichst klar zu halten, weil es halt Rockmusik ist. Es soll voll in die Fresse gehen. Ja. Aber wenn das so gewesen wäre in einer Folk-Entsprechung und ganz simpel strukturiert gewesen wäre, glaube ich, dass ich nicht hängen geblieben wäre bei euch als Band, weil ich das super interessant fand, wie ihr Lieder gestaltet habt. Und da waren natürlich auch Leute bei, wie jetzt zu der Zeit, als ich dann das vermehrt auch gehört habe, wie der Ralf Wenz als Schlagzeuger, der durchaus dem auch zugeneigt war, Mons Silver Achteltakt irgendwie zwischen
Absolut.
Und Kloppe. Und das fand ich spannend. Das wollte ich gern auch hören. Lass mich gern auch musikalisch überraschen, wenn zwischendrin dann sowas kommt. Deswegen.
Nee, das war auch total interessant. Und da war die Band hat auch immer total experimentierfreudig und es hat auch Spaß gemacht. Ne?
Das Problem ist jetzt, dass wir eigentlich keine Möglichkeit haben, für die Leute, die uns zuhören, irgendeinen Streaming-Anbieter zu finden, der Bund anbietet.
Doch, ich habe letztlich, glaube ich, tatsächlich all die Aufnahmen in YouTube gefunden.
Das kann sein.
Von irgendeinem Rockpreis in Speyer.
Ja, das kann sein, ja.
Den kann man vielleicht verlinken, wenn ich ihn noch finde.
Aber
wenn
ich ihn find. Wichtig ja noch, was ich eigentlich noch besser fände, wäre, es gibt noch ein paar Sachen, die man bei dir auf der Homepage auch dann kaufen kann. Ich glaube, LCD hast du noch von Bund?
Auf jeden Fall. Ja, prinzipiell sind sie fast alle noch erhältlich. Also,
noch erhältlich.
Die ersten zwei, es gibt so wenige rechte Exemplare zu horrende Preise. Aber ich habe gesagt, bei Amazon gibt es die zu kaufen für irgendwie 72 Euro oder sowas, die CD.
Also ich hab's all.
Ich hab's all. Man kann sagen, jemand, der diesen Podcast bis zu dieser Stelle jetzt gehört hat, der kann das Qualitätssiegel, Monchi wird es auch kaufen, kann man jetzt hier drauf pappen und kann man sagen, uneingeschränkt unter cfuß.de kann man diese CDs einfach ungehört kaufen. Weißt, früher gab's das, da bist du in den Mediamarkt gegangen oder zum Plattenhändler deines Vertrauens und es gab Platte, die musste man vorher erst mal anhören. Und es gab aber eine Platte, wo man wusste, ey, die kaufe ich einfach.
Vergiss aber da Red nicht, Christoph.
Was willst du machen? Willst du was trinken?
Ich will nichts trinken, aber ich habe so ein Bedürfnis. Ein tiefes Bedürfnis.
Pass auf, wir haben drüber gesprochen, du wolltest es eigentlich nicht machen.
Also, ich habe trotzdem ein tiefes Bedürfnis. Wir haben den Uli Cfusto. Und ich habe mich damals, also jetzt sei nicht böse bitte, aber ich habe mich damals so geärgert.
Echt?
Ja, als ihr irgendwann.
Und ich war dabei, wirklich, es stimmt wirklich.
Als ihr irgendwann eine Platte rausgebracht habt, da habe ich mich so gefreut und habe sie gleich gekauft. Und dann höre ich sie.
Hat sich gewundert, dass der Titel hoch. Hat sich gewundert, dass der Titel hoch.
Und dann war es auf Hochdeutsch. Da habe ich gedacht, nee, warum machen die das jetzt? Und ich guck mal, ich kriege Gänsehaut. Ich meine, das ernst. Also wirklich. Ich habe damals, gedacht, ja, jetzt ist vorbei.
Und zwei Jahre später war es auch vorbei. Zufall?
Also ist es wirklich
ernst gemeint. Ich finde es ganz wunderbar und wichtig, dass du das fragst. Ne? Für mich war es einfach eine Ausdrucksform oder sage ich es mal, immer bewusst die Wahl, das zu machen. Und an dem Punkt, 98, habe ich das Gefühl gehabt, ich muss was anderes machen. Das war einfach der ganz einfache Hintergrund. Mhm. Wir waren in der Zeit, 98, da waren wir einfach schon relativ viel unterwegs. Wir waren halt einfach nicht in dem Hals unterwegs. Und die Erfahrung hat einfach gezeigt, wenn man halt in, keine Ahnung, in Thüringen Pelzig singt, dann verstehen es die Leute nicht so gut halt. Mhm. Ne? Das war natürlich auf jeden Fall ein Faktor. Ne? Ich meine, vor allem dann aber 98 oder noch später, dann in den Nullerjahren, haben wir sehr, sehr viel in Ostdeutschland gespielt. Und das war halt einfach kein Zufall. Wir waren einfach ganz viel im Osten unterwegs, und haben, weil einfach im ehemaligen, der ehemalige DDR einfach die also deutschsprachige Musik eine viel tiefere Tradition hatte als im Westen. Mhm. Im Westen kam das in den 90er Jahren so langsam mal auf, dass man das mal gemacht hat. Im Osten war das immer so.
Ja.
Aber ich verstehe das auf jeden Fall. Es war damals natürlich ein Bruch. Ja? Dass mir dann noch 2004 war, kam die Platte raus, wenn ich 2003 aufgenommen. Und dann lief das mit Bund auch mehr oder weniger dann aus. Wir haben noch 2005 noch relativ viel gespielt. So. Mhm. Und dann 2006 ist es so ausgeplätschert.
Ja, aber du hast das gute 10 Jahre zwischen dem Auflösen von Bund und deine Soloplatte. Also der erste wirkliche Lebenszeichen, was wir dann wieder von dir gesehen haben. Mhm. Hast du das nicht aktiv jetzt besonders sichtbar betrieben? Du hast ja gesagt, du hast ja wirklich jetzt erstmal nichts gemacht. War das dann wirklich so leer und du hast dann irgendwann gedacht, jetzt gehe ich es aber wieder an?
Ich meine, wenn du halt Musiker, erkennst das ja, wenn man Musiker ist, dann heißt es, dass der Kalender voll ist mit irgendwelchen Terminen. Jedes Wochenende bist du irgendwo onnascht und du bist einfach gewohnt, dass du eigentlich gar nicht Herr deiner Zeit bist. Und für mich war es als erstes Mal, so ein bisschen wie bei der Pandemie, das Gefühl, hey, nächstes Wochenende ist nichts. Und das Wochenende drauf, da ist auch nichts. Mhm. Und das Wochenende drauf, da ist auch nichts.
Jetzt kann ich endlich der Rasen mähen.
Kann ich mal der Rasen mähen. Nee, aber dieses Gefühl, mal so loszulassen und nicht irgendwie so auf den Punkt zu wissen, da muss ich jetzt rennen. Das war halt damals schon was nochmal ein Punkt. Und ich habe halt damals losgelassen mal und einfach einen Schritt zurück gemacht und so weiter und wusste gar nicht mehr, bin ich jetzt eigentlich Musiker, was bin ich denn jetzt gerade und so weiter. Ich habe immer weiter geschrieben, Lieder und Zeug. Ich habe auch 2012 dann diesen Roman veröffentlicht, so ein Kinderroman, den ich zusammen geschrieben habe mit einem Freund. IG, der kleine Samurai auf der Suche nach dem Schlafplatz der Sonne. Den habe ich geschrieben mit dem Jo Jung und der kam dann beim Patmos Verlag in Stuttgart raus. Ich habe immer irgendwas geschrieben, ich habe Hörbücher geschrieben, irgendwelche kleinere Geschichten und so weiter und so ein bisschen rumexperimentiert. Ich habe Drehbücher geschrieben. Ach, schöne Sache. Ich habe damals dann Familie gegründet, geheiratet und habe so die Zeit, die ich nicht mit meiner Band verbracht habe, einfach mit Kindern gefüllt. Das reicht für 3 Kinder.
Kann man bemessen, das reicht exakt für 3 Kinder. Das
reicht exakt für 3 Kinder.
Gott sei Dank machst du noch Musik, Martin.
Ja, stell dir das mal
vor. Stell dir das mal vor, das wären 5 jetzt. Ne?
Bei dir genauso,
Christoph. Bei mir genauso. Ja, aber ich meine, das war eine Zeit, die mit Sicherheit nicht langweilig war. Natürlich schon allein wegen der Kinder nicht. Aber was du sagst, andere, du hast dich anders betätigt. Ein Autor schreibt nicht nur Musik vielleicht auch, der schreibt auch andere Sachen. Wie bist du zurückgekommen zu der Musik wieder?
Mir hat es einfach furchtbar gefehlt. Ich habe einfach gemerkt, dass ich total fuchsig war. Ja. Also es war wirklich so eine Sache, die mir einfach brutal gefehlt hat. Ne? Einfach das mich auszudrücken, auf die Bühne zu gehen und so weiter. Es war halt immer so, ich gehe auf die Bühne, weil ich einen neuen Song habe. Ne? Und 2006 war es einfach so, ich war so ein bisschen leer gebrannt und ich musste einfach mal so Pause machen. Aber dann hatte ich wieder neue Songs. Und ich hatte einfach so Gründe, auf die Bühne zu gehen und so weiter. Und dann habe ich einfach angefangen damit. Und ich habe auch überhaupt mal angefangen 2010, glaube ich, was Verrücktes zu machen wie Gitarrenunterricht zu nehmen. Da habe ich schon 35
Jahre. Zu nehmen oder zu geben?
Zu nehmen. Echt? Bei jemandem, der das so richtig kann.
Dass du halt vorher eigentlich nur einen Eierschneider bedient und jetzt hat man es halt gehört.
Ne? Ja, ich habe vorher einfach exakt einen Eierschneider bedient. Genauso sah meine Gitarre auch aus. Ich habe mal zum Gitarrengebauer gebracht. Der hat dann irgendwann so ein bisschen die Löcher, die ich mit Black drum geschrubbt habe, so wieder ausgegossen. Und das Ding ist ein bisschen repariert. Und,
Uli, kauft dir eine neue.
Ja. Nee, ich habe die immer noch die gleich tatsächlich.
Oh, sehr gut.
Und habe dann einfach mal gelernt, im Prinzip das, was mit die Band macht, also irgendwie so Bass, Akkorde, Rhythmus und Melodie, das auf der Gitarre halt allein zu machen, was man können muss, wenn du das halt solo machst und so weiter.
Ja, vielleicht gerade mal eine Frage dazu. Du hast vorhin schon mal ein bisschen anklingen lassen. Also wenn du Lieder schreibst, dann scheint dir oftmals nicht die Sonne direkt aus dem Herz raus sozusagen, sondern das ist schon eher ein bisschen melancholischer. Ich sehe da für mich selber Parallele, außerhalb von Feinripp-Musik mache, oder ich sag's mal so, wir proben seit 20 Jahren bei meinen Eltern im Keller, seit über 20 Jahren.
Nicht mit Feinripp,
aber in dem Keller werden auch öfter mal irgendwelche Feinripp-Sachen gemacht. Und man kann die Musik von der Band, mit der ich da ansonsten im Keller jede Woche noch rumhänge, vielleicht so beschreibe an der Reaktion meiner Mutter, wenn mir die Dernei kommen. Wenn der Monchi kommt, sagst du, oh, das sind die Krischer wieder. Und wenn die Anna-Band neu kommt, wenn der Jens und der Daniel kommen, dann heißt es, oh, die Selbstmörder sind wieder da. Jetzt die Frage, das erinnert mich so ein bisschen, wie du vorhin deine Musik so beschrieben hast. Wenn dich jemand beim Probe, wenn dir jemand zuhört, kommt da dann auf der Gedanke, vielleicht Polizei zu rufen, wenn du dich gleich umbringst? Es ist schon sehr, sehr melancholisch auch, was ich wunderschön finde.
Ich habe mal bei mir zu daheim so eine zweite Idee aufbauen lassen.
Aus genau dem Grund.
Dass da keiner zuhört.
Dass da keiner zuhört.
Was mich noch interessiert, Dad, du hast ja dann gesagt, du hast dann irgendwann zwischendrin wieder angefangen, Musik zu machen, aber ja. Du hast gesagt, das hat irgendwie gefehlt. Mhm. Das war so ungefähr 2016?
Ja, genau. Ja.
Die erste Platte wieder 2016.
Ich glaube, mit dünnes Eis war das dann.
Genau.
Und da habe ich dich auch erst einmal, da gab es auch jetzt endlich mal das Internet.
Ja.
Weil ich habe zwischendrin immer mal geguckt, bunt. Ja, gibt es da irgendwas?
Du hast Hoffnung gehabt, ne?
Ah jo, klar. Ich habe auch gedacht, dass er wieder ganz singt.
Ganz also, kurz, ganz kurz. Du hast die Hoffnung noch nicht aufgegeben, oder? Also ich Uli, jetzt wäre der Moment, wo du die Reunion verkünden kannst.
Ach so.
Ja. Moment, wir lassen kurz einen Moment Zeit. Oh, da scheint nichts zu kommen, okay.
Nee, ich weiß nicht genau.
Geht es dir manchmal so, dass du dir selber zuhörst und denkst, das ist von mir? Habe ich das geschrieben?
Also es gibt so Songs, von denen ich einfach vergesse, dass ich sie geschrieben habe und so, und dann das ist auch für andere oder sowas. Und dann kriegst du einen Anruf und so, hey Uli, ich habe jetzt den und den Song von uns, der und der Angebote. Und ich so, hä, was für ein Song, kenne ich nicht, schick mal. Und
dann so, gut, ja.
Und so, ja, ich erinnere mich. Ja, stimmt, das kennt von mir gewiss. So irgendwie. So, das gibt's schon. Ne? Aber es ist halt eher so random. Aber das war halt eine lange Zeit und für mich ein wahnsinnig, so wirklich ein Neuanfang, der mit sehr viel auch Arbeit und Schmerz verbunden war, aber auch wichtig. Und wichtig halt.
Wenn jetzt jemand deine Musik versucht oder du versuchst jemand die Musik von Dünnes Eis jetzt zum Beispiel zu erklären und man sagt, okay, Kunden, die Ulrich Zehfuß gekauft haben, die haben auch Folgendes gekauft. Was hätten die dann wahrscheinlich gekauft?
Feinripp-CD.
Was ist bei deiner
Feinripp-CD?
Das glaube ich nicht. Obwohl.
Ich höre halt selbst von dem, was ich halt selbst gut finde, ich höre sehr viel, also amerikanische Songwriter oder auch andere so aus der Folk-Ecke, so Liedermacher. Ich liebe Tina Diko zum Beispiel, Dänin, fantastische Liedermacherin. Und Damien Rice oder sowas. Ne? Also das heißt, diese ganze amerikanische Songwriter, gibt es eine riesige Szene. Ne? Und da fühle ich mich eigentlich musikalisch sehr zu Hause halt. Ne? Mhm. Und zwar auch aus folgendem Grund. Es gibt auch nicht nur musikalische, von der Temperatur her, von so vom Herz her, so Verbindung, sondern auch vom Gestus. Es ist nämlich so, dass die deutsche Liedermacher, auch die berühmte, die jüngere und so weiter, oft wahnsinnig cool sind. Sind immer wahnsinnig cool. Das ist also immer alles so,
so. So ein bisschen nuschelig.
Ja, es ist also wahnsinnig urban, es ist wahnsinnig cool alles und so weiter. Es ist wahnsinnig irgendwie überlegen auf seine Art. Mhm. Ne? Und tatsächlich ist es so, dass ich persönlich leider, wie ich feststellen musste, vollkommen uncool bin. Ich bin total uncool. Ich könnte es auch nicht imitieren oder sowas. Das ist einfach nicht meins. Ne? Und es gibt einfach in der amerikanischen Songwriter-Szene gibt es einfach sehr viele Leute, die einfach sagen, so offenes Herz, so ist es Leben. Ne?
Die Sache, die du jetzt machst, sind natürlich wesentlich, also scheinbar zugänglicher für größeres Publikum, weil einfach der Dialekt jetzt nicht irgendjemand vielleicht ausschließt, der das nicht verstehen wird oder so. Aber es ist natürlich auch diese Offenheit, das hört man auch sehr an deiner Stimme, finde ich. Die Aufnahmen sind sehr ehrlich und das ist auch sehr zerbrechlich manchmal auch.
Ja.
Und das ist was im Radio so eigentlich nicht so stattfindet. Leidest du darunter auch, dass diese große Hörerschaft, die man sich vielleicht auch wünscht, dass das dem vielleicht ein bisschen im Weg steht? Oder steht es dem überhaupt im Weg? Würdest du das so sehen?
Ja, also ich weiß nicht, ob es speziell an der Stimme liegt oder so oder an andere Punkte. Es ist immer schwierig zu sagen, ja, ich leide an, dass ich jetzt nicht irgendwie mehr im Radio laufe und so weiter. Ich laufe schon viel mehr im Radio als andere. Das ist ja nicht das Thema. Ne? Es gibt schon Radiosender, die das regelmäßig spielen, wo ich auch sehr dankbar bin und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, und das ist total crazy halt, ich habe A-Lied, Dünnes Eis, das Titelstück, auch auf Englisch veröffentlicht.
Ja. Habe ich gehört.
Weil mich immer darauf angesprochen hat, aus ein Typen, der da aus der Szene kommt und der sagte, hey, sehr schön, gibt es auch auf Englisch das Lied? Und habe ich das auf Englisch gemacht und was passiert? Es ist das erfolgreichste Lied, was ich jemals veröffentlicht habe.
Wirklich?
Warum? Weil es halt eine riesige Szene gibt in Amerika, die genau diese Art von Musik hört. Ne? Und das Lied ist ja nicht, das ist ja kein Rock'n'Roll-Hit, das ist in 6/8, ein wahnsinnig zarter Folk-Song.
Ja.
Aber die hatten Jungs von den Sons of Anarchy in Kalifornien, fanden es halt geil und hätten es in ihre Playlist genommen, weil es halt ein paar hunderttausend Follower hat und dann.
Und dann ist es gespreadet all over the world.
Also zumindest ne, im Vergleich zu dem sonstigen Kram und so weiter, wo ich das merke, auch jetzt zum Beispiel, ich werde es demnächst auch eine neue Single veröffentlichen. Die habe ich geschrieben mit einem schwedischen Komponisten und es ist ganz klar, wir werden es auch auf Englisch veröffentlichen. Nicht, weil ich das irgendwie, wie soll ich das sagen? Es gibt sehr viele, die halt ausgeschlossen sind, wenn ich es nur auf Deutsch singe. Ne?
Das heißt, das ist schon was, das bricht ein Monchi jetzt das zweite Mal. Das Herz. Nee,
das ist
mindestens.
Wobei
ich das ja schon interessant finde.
Die Sprache an sich ist. Für mich irgendwie ist ein Ausdrucksmittel. Ne? Und ich singe in Mundart anders als in Hochdeutsch. Ich singe in Hochdeutsch anders als in Englisch. Ich singe eigentlich in Englisch viel eher wie in Mundart als in Hochdeutsch. Mhm. Das ist auch ganz klar. Ne? Das heißt, das klingt völlig anders.
Ja.
Ne? Für mich ist es immer Wahl. Und die Frage ist immer, ist es wahrhaftig? Drücke ich was Richtiges aus? Und natürlich ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du das mit Mundart machst, wesentlich höher ist, als wenn du sagst, du hast in einem anderen Idiom, in Hochdeutsch zum Beispiel oder in irgendeine andere Fremdsprache oder sowas.
Das heißt, das ist aber das, was wir in Zukunft auch ein bisschen von dir erwarten können. Du hast richtig, richtig Lust und richtig Bock, auch weiterzumachen, dich musikalisch zu betätigen und in alle Richtungen einfach offen.
Ja, ich habe einfach für mich gemerkt, dass mich am glücklichsten macht, wenn ich Songs schreibe. Tatsächlich. Ja. Das ist mir für mich noch wichtiger, als es selbst zu spielen, ist es einfach Songs zu schreiben. Wenn es andere spielen, dann freue ich mich umso mehr.
Super.
Aber tatsächlich, und ich finde es wunderbar, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten und irgendwie versuche, Dinge auszudrücken, die Bedeutung haben in dem Leben. So.
Ja, das heißt, es ist, also du hast ja vorhin nicht wirklich Nein gesagt, ne? Als wir mal gefragt haben, ob es vielleicht irgendwann nochmal Pfälzer-Version oder Pfälzer-Text oder irgendwas von dir auch dann gibt oder dich auch nochmal pälzisch singe höre, das ist schon noch, das kann das schon ist, noch drin
das
sein.
Das ist ne? absolut. Ne? Ich meine, es gibt immer noch fantastische Songs auf pälzisch, die nicht veröffentlicht sind. Ne? Das ist einfach so.
Richtig.
Ich kann das sehen.
Ja, ich glaube, da unterhalten wir uns nachher nochmal, wenn die Mikrofone aus sind vielleicht. Ne? Wir gehen nicht nur in die Songwriter-Schule, sondern wir fragen du Uli mal, ob er nicht vielleicht auch ein bisschen was für uns hat. Ne? Ihr liebe Lights und Kerwegäste, ich sag euch mal was.
Ja.
Meine Speicherkarte hier langt klein immer.
Mein Bubu ist eine Lederhemd.
Vielleicht machen wir einfach zwei Folgen draus, Christoph.
Das kann sein.
Es gibt noch so viel Sache, wo ich wissen will.
Es gibt noch so viel Sache. Ich meine, wir könnten jetzt auch einfach mal gucken.
Wir könnten uns sonst noch unterhalten. So.
Wir können uns noch 2 Stunden unterhalten. Wir können aber auch gucken, ob wir das vielleicht auch mal ein bisschen weiter fortführen wollen. Würdest du noch mal bei uns vorbeikommen?
Ah, ja, natürlich, Herr Bubu.
Das ist sehr gut. Jetzt bleibt uns aber nur noch eine Frage zu stellen. Das ist die klassische Frage zum Schluss. Wir haben draußen ein Zwei-Mann-Zeltstelle. Bleibst du über Nacht, oder?
Genau. Kommst du in unser Zelt, oder?
Wir hätten noch Platz, ein bisschen.
Das ist wirklich wahnsinnig lieb.
Aber.
Du darfst halt mitschlafen.
Im Ritzelchen.
Ich glaube, der Besucher-Ritzschlaf. Das ist so schön.
Das ist die Frage, ob das in der Mitschlafen so eine gute Idee ist. Ich glaube, ich würde lieber möglichst außen schlafen. Ja. Nee, ist gut. Also, wir haben es schon verstanden, Uli, du kannst ruhig, aber.
Ich habe Familie.
Die wundern sich, wo ich bleibe. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Es war uns eine Ehre und Freude.
Mehr als eine Ehre.
Ja, also ich freue mich wirklich selbst auch. Vielen Dank für die Einladung.
Und ich würde sagen, für heute machen wir den Reißverschluss zu, oder?
Okay. Genau. Von daher vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und sauber und wir hören uns.
Bis zum nächsten Mal.
Fisi Madende. Der Podcast.